HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Schönen guten Abend.
Wenn man so einen Bart trägt, da gehört schon ein Stück Eitelkeit dazu.
Der Bart kommt immer mehr zu seinem Recht. Er ist ein Attribut der Würde, der Männlichkeit.
Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein.
Im täglichen Leben, wenn ich auch im Beruf bin oder sonst irgendwo unterwegs, es gehört der Bart einfach dazu. Es ist ein Markenzeichen von mir.
Ich finde, es kommt ganz auf den Typ an. Also manchen Männern steht Bart, manchen halt nicht. So Oberlippenbart finde ich echt hässlich.
Zuallererst solltest du deinen Bart 4 bis 6 Wochen durchgehend wachsen lassen.
Alle, die Weiber und Branntwein lieben, müssen Männer mit Bärten sein.
Es kommt natürlich ganz auf den Mann an, aber Bärte demonstrieren ja auch immer so ein bisschen Reife. Tendenziell finde ich es besser, ja.
Die Bärte müssen ab.
Kennen Sie die folgenden Begriffe? Wenn ja, dann sind Sie bei unserem heutigen Thema ganz weit vorne. Also zum Beispiel French Fork oder Ducktail, Soul Patch oder Rap Industry Standard. Kennen Sie? Tragen Sie sogar selbst? Respekt, ich kannte diese Fachbegriffe bis gestern auch nicht. Und allen, denen es so geht wie mir, sei gesagt, im Grunde geht es um so Dinge wie Ziegenbart, Vollbart, Backenbart oder Schnurrbart. Doch auf Deutsch klingt das alles irgendwie profan. Damit kann man dieses Kulturgut nicht wirklich fassen. Die Gesichtsbehaarung des Mannes hat sich in einer gewissen Szene zu einem Kultobjekt entwickelt, gerade auch bei jungen Leuten. Außenstehende sortieren diese ganze neue Bartkultur gerne ahnungslos so in die Abteilung ungepflegter Fusselbart. Oft sieht es tatsächlich so aus, aber vielen Bartträgern tut man mit diesem Pauschalurteil bitterböses Unrecht an. Deshalb ist diese Sendung wichtig. Ist das Bart? Oder kann das weg, fragen wir heute. Fakt ist, es hat sich was verändert in den Gesichtern vieler Männer und sie geben sich auch richtig Mühe und sehr viel Geld dafür aus. Pflegeprodukte für den Bart gibt es zuhauf, dazu etliche Maschinchen, Scheren, Rasierer, Trimmer und so weiter. Da kann man selbst als Frau nur staunen und ich denke auch ein kleines bisschen neidisch werden, oder? Zumindest drängt sich dieser Verdacht auf, wenn ich die Worte der geschätzten Kollegin Diana Sulfugari höre.
Der Mann vor mir an der Kasse im Drogeriemarkt sieht nicht so aus, als habe er jemals einen Baum gefällt. Lange, feingliedrige Finger mit silbernen Ringen geschmückt. Die Frau an seiner Seite legt den Bio-Bartreiniger aufs Kassenband. Er die Pflegeserie. Ist das alles für den Bart, entfährt es mir. Shampoo, Öl, Stylingwachs, Rasierseife, Bürste. Ja genau, antwortet seine Frau. Da vorne haben sie jetzt ein ganzes Regal eingerichtet, nur für Männer. Stimmt. Standen da nicht letztens noch Hornhauthobel und Hühneraugentinktur? Jetzt alles, was man für Pflege, Rasur und Styling braucht. Richtig, ein Regal. Die restlichen 300 Quadratmeter Verkaufsfläche sind immer noch für Make-up, Puder, Concealer, Wimperntusche, wendet der Bartträger ein. Eben, für die wichtigen Dinge, sage ich. Natürlich gönne ich jedem Mann der Welt seine Bartbürste mit echten Wildschweinborsten für 9,95, wenn die Fellbürste für den Hund schon das Doppelte kostet. Beunruhigend finde ich nur, dass die Produkte sich so oft ähneln. Wildes Land ist das Hundefutter für Helden, das ich gleich bezahlen werde. Bulldog heißt die Hautpflege für Männer. Beides enthält Leinöl und wertvolle Mineralstoffe. Lila Loves It und Brooklyn Soap Company sind teure Hausmarken in braunen Glasflaschen im Apothekenlook. 250 Milliliter vom Sensitive Shampoo für Großstadthunde kosten 13,95. 200 Milliliter Bartseife für Hipster 6,95. Jetzt wissen wir, wer sensibler ist und Frauchen lieb und teuer. Bartseife reinigt, macht weich und geschmeidig. Bartwachs formt und sorgt für natürlichen Glanz. Öl bändigt den Bart und beruhigt bei Juckreiz. Alles duftet nach Kokos oder Rosmarin. Dennoch kann ich mir einfach nicht vorstellen, wie ich hingebungsvoll einem Mann den Bart bürste und ihn dabei mit Komplimenten überschütte. Bist du mein Schönster und so sauber, so flauschig. Ich habe überhaupt nie einen Mann mit Bart gehabt, wollte ich sagen. Alle glatt rasiert, natürlich freiwillig. Falls es ein paar Nicht-Rasiertage gab, musste ich nur genau hingucken und fragen, wird dein Bart etwa grau? Zack, ab. Tja, ich hatte wohl zu wenig Talent, Männern um den Bart zu gehen. Verständnis, Wärme und Wertschätzung bekommen viele nur in den Barbershops, jenen Läden, die überall neu entstehen und so retro aussehen wie um die Jahrhundertwende. Gegen diese patriarchalen Lasterhöhlen, in die nie eine Frau einen Fuß setzte, müssen wir was unternehmen. Ich denke da an völlig neue Pflegeprodukte für zu Hause mit Mehrfachnutzen. Wie wäre es mit Riesenschnauzer, der Outdoor-Pflegeserie für aktive Herrchen und Hunde? Kaisers Bart, das erste Koffeinshampoo, das man zum Frühstück mit heißem Wasser aufgießen kann. Honeymoon, die Verwöhntpflege für Frischverliebte. Sie schmiert ihm Honig um den Bart, er massiert mit dem gleichen Produkt ihre Füße. Schließlich Barberpapa, die extra sanften, unparfümierten Reinigungstücher für Babys Po und Papas Bart.
Der moderne Bart von heute, er will gepflegt werden und viele Männer sind inzwischen auch bereit, viel Geld dafür auszugeben. Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Vorher aber gehen wir in die deutsche Hauptstadt der Bärte. Das sage ich jetzt ohne jede statistische Überprüfung, aber ich habe schon den massiven Eindruck, dass man in Berliner Bars deutlich mehr Bärten gegenübersteht als zum Beispiel in Frankfurt. Professor Wolfgang Kaschuber kann uns weiterhelfen. Er ist bartloser, emeritierter Kulturwissenschaftler und erlebt in Berlin. Schönen guten Tag.
Guten Abend nach Frankfurt.
Was ist Ihr Eindruck, wenn Sie durch die Stadt schlendern? Sehen Sie heute mehr Bärte als früher?
Ja, eindeutig ja. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Berlin besonders bärtig ist, aber da wir ja hier auch ein hohes Angebot, eine hohe Präsenz an jungen Männern haben, aus aller Welt, ist hier in der Tat auch ein wirklicher Laufsteg von Bärten aller Art.
Was sehen Sie da so? Wagen Sie doch mal bitte eine kleine Klassifizierung.
Ja, da ich Ethnologe bin, weiß ich natürlich, Klassifizierungen sind sehr schwierig. Also wir hätten früher gesagt, vor vielleicht 20, 30 Jahren noch, da gab es sowas wie einen, ich sage jetzt mal Milieubart, einen Gruppenbart, nicht? Dass Menschen, die sich einer bestimmten Altersgruppe, einer Peer, einer bestimmten Musikrichtung, wie auch immer, zugewandt gefühlt haben, die hatten dann eben auch ähnliche Bärte. Heute gibt es zwar auch noch, nicht? Wir haben also natürlich alle Tendenzen vom gepflegten Schnäuzer bis zum Rauschebart, aber es ist sehr viel schwieriger, das zuzuordnen, und zwar gerade deshalb, weil mein Eindruck ist, der Bart ist heute ein Körperteil, also nicht nur eine Körperbedeckung, sondern ein Körperteil, und er ist eben Teil auch dieses Spiels mit dem Körper, und junge Männer bringen sehr viel Zeit inzwischen mit Bartpflege zu. Man ist ganz erstaunt, wenn man mal an so einem Geschäft vorüberläuft und sieht, was es alles an Schablonen und Pflegemitteln und natürlich auch ganz feinen Rasiermessern und Geräten gibt, damit dieses Körperteil gepflegt werden kann. Also es scheint so, als ob eben die Zuordnung relativ schwierig ist. Wer jetzt sehr platt denkt, Rauschebart, Salafist, geht oft fehl in der Annahme. Wir erinnern uns, dass der beste Fußballer der Welt, Messi, in Barcelona einen gepflegten Rauschebart trägt. Und der sieht dabei ja ein bisschen aus wie so ein rennender Wikinger.
Er sieht aus, als könnte er sich kein Barbier leisten.
Ja, also ich glaube, da liegt eben die Feinheit im Auge des Betrachters. Er hat einen ganz deutlich gepflegten und gekürzten Undercut. Ja, also etwas sehr Volles, aber eben nicht den zotteligen Rauschebart. Das sieht aber natürlich nach einer Stunde Fußballspielen auch nicht mehr ganz so gepflegt aus. Also deswegen hat er auch Messi sozusagen verschiedene Gesichter. Und das wäre vielleicht eine zweite Erkenntnis, dass junge Männer heute ihre Bartmoden auch durchaus verändern. Also nach einem Jahr vielleicht eben sich sozusagen neu stylen. Und das ist dann im Grunde genommen Teil einer, ja, man kann schon sagen, einer Körperpolitik, die bei jungen Männern eben auch sehr viel zu tun hat mit Mode, mit Musik, mit Sport, mit Frisuren, natürlich mit viel Gel und dann eben auch mit Bart.
Das heißt, der Anteil der Leute, die einfach nur einen Bart tragen, weil sie sich zu wenig Gedanken machen, der ist geringer, als man so glaubt?
Ich glaube ja. Also versehentlichen Bart, ich meine, das gibt es natürlich, aber wir ahnen ja, dass so entstand ja auch mal der 3- oder 6-Tage-Bart. Mann hatte sich eben nicht rasiert, aber mit Boris Becker sahen wir dann, das ist eine Strategie, nicht? Und die setzt sich natürlich fort. Und was wir nicht unterschätzen dürfen, ist natürlich die Bilder, die im öffentlichen Raum durchgereicht werden. Das ist eben von Sport bis Video, von Werbung bis Musikclip und anderen. Und da spielen Bärte bei jungen Männern eben eine ganz zentrale Rolle.
Der Begriff Hipster wird in diesem Zusammenhang immer gerne benutzt, und zwar meistens, wenn man irgendwie spöttisch sein will. Können Sie erklären, was ist der Hipsterbart?
Naja, der Hipsterbart ist eben vielleicht sozusagen nicht der geländegängigste, sondern der ein bisschen eben auch provozieren will, ein bisschen schockieren will, ein bisschen überkandidelt aussieht. Da ist in Berlin eine breite Palette zu beobachten, weil wir hier natürlich viele junge Männer haben, die in irgendwelchen Hinterhöfen an irgendwelchen Programmen und Start-ups schrauben und neben interessanten Esskulturvorlieben eben auch viele Bartvorlieben haben. Also das kann man gerade in meinem Eck in Berlin-Kreuzberg um die Mittagszeit 13 Uhr gut beobachten. Da strömen sehr viele Bärte aus den Hinterhöfen, in denen die ganzen Start-ups untergebracht sind.
Aha, also es gibt auch einen Start-up-Bart.
Es gibt den Bart, aber ob es den Start-up-Bart gibt, das muss wieder jedes Start-up für sich selber beantworten.
Das ist genau die Schwierigkeit, dass die Zuordnung heutzutage schwerer fällt. Früher wusste man, der und der Bart steht für die und die politische Haltung oder für die und die Lebensauffassung.
Genau, also ich meine, Che Guevara war eben eine eindeutige Aussage oder der Stalin-Schnauzer. Das ist heute in der Tat nicht mehr so. Und es wäre mal eine interessante Studie, die es meines Wissens noch nicht gibt, wie die führenden Politiker das heute mit den Bärten halten. Aber da weiß man relativ wenig darüber. Ich meine, auch Erdogan ist ja nun kein Charakterkopf mehr, aus dem man sich dann sozusagen einen Bart als Vorbild abgucken könnte. Ich glaube, die politischen Bärte, die Bewegungsbärte, die Funktion ist deutlich zurückgegangen.
Es gab mal einen SPD-Kanzlerkandidat mit Bart und dann hat Helmut Kohl plakatieren lassen, Politik ohne Bart, und er hat gewonnen.
Ja, also der Bart ist ab, ist natürlich sozusagen eine Tendenz, die den Bart nach hinten schreibt, sozusagen zurückblickend. Das kommt natürlich noch aus den 20er Jahren, als die intellektuelle Mode und die politischen Bewegungen, die demokratischen, republikanischen Bewegungen, primär das glatte Gesicht, das offene Gesicht, das vertrauensvolle Gesicht beworben haben. Und das hat sich ein bisschen gehalten, aber die Zuschreibungen des Bartes haben sich, glaube ich, gerade in den letzten 10 Jahren sehr deutlich verändert.
Haben Sie den Eindruck oder die Hoffnung, dass das nur eine Modewelle ist? Dafür hält es sich ja schon ziemlich lange.
Also wenn Sie mich nach der Hoffnung fragen, ja, weil ich bin nun mal kein Bartträger. Ich finde einerseits eben ein bisschen stachelig und andererseits ist es oft auch eine hygienische Frage. Also Bartkrüme sind wirklich nicht sexy.
Professor Wolfgang Kaschuba, Kulturwissenschaftler und Migrationsforscher, vielen Dank. Kennen Sie eigentlich das Lied Bärte zählen in Mitte?
Nein, noch nicht.
Ich wette, Sie werden es lieben und demnächst leise flöten, wenn Sie durch Berlin schlendern. Denn es kommt jetzt, wir hören es jetzt, es kommt von Pigor und Eichhorn. Bärte zählen in Mitte.
Wenn's mir langweilig wird im ollen Berlin, wenn ich's leid bin, allein um die Häuser zu ziehen,
wenn ich keine Lust mehr habe, auf Premieren zu gehen, weil dort immer dieselben Nasen rumstehen,
dann schreib ich, Tim ist's nicht wieder mal an der Zeit.
Dann antworte ich, Pigor, immer bereit.
Wann geht's los?
Was meinst du?
Von mir aus sofort.
Und dann treffen wir uns unser Lieblingssport
zwischen Hackischem Markt
und Kastanienallee.
Setzen wir uns in ein veganes Café und bei Sojalatte und Rhabarbersaft
frönen wir unserer Leidenschaft.
Bärte zählen in Mitte, im Eckar der Hipster am Nabel der Welt.
Bärte zählen in Mitte,
wo man den Vollbart für smart und voll angesagt hält.
Zwischen Laptops und Jute und Retro-Ästhetik betreiben wir fein unsere Bartarithmetik.
Der Erste, der Zweite, der Dritte.
Bärte zählen in Mitte.
HR2 Kultur. Der Tag, ist das Bart oder kann das weg? Nicht nur Berlin leidet unter dieser Bartplage. Es gibt noch einen anderen Ort in Deutschland, in dem die Zahl der Bartträger in den kommenden Monaten drastisch steigen wird. Und das sogar per Erlass. Kein Witz. In Oberammergau wurde diese Woche der Haar- und Barterlass verkündet. Denn im nächsten Jahr finden dort wieder die traditionsreichen Passionsspiele statt. Die gibt es jetzt seit fast 400 Jahren. Denn als die Stadt einst von der Pest bedroht wurde, da schworen die Bürger feierlich, wenn die Seuche an Oberammergau vorbeizieht, führen wir alle 10 Jahre das Leiden und Sterben Christi auf. Das war ein Deal und der gilt bis heute. Und im Kleingedruckten steht offenbar, dass alle Darsteller einen langen Rauschebart tragen müssen, einen echten. Deshalb dürfen die sich ein Jahr vor diesem Passionsspiel nicht mehr rasieren. Der Erlass wurde jetzt sogar noch verschärft. Er gilt für alle Sänger des Chores ebenso. Nur in Oberammergau finden das alle in Ordnung. Zumindest hat bei der Verkündung niemand protestiert.
So, jetzt hält's euch drauf.
Genau. Damit ist der Aufruf erfolgt sozusagen.
Das weiße Plakat mit den roten Buchstaben hängt überall im Ort. Darsteller der Passion, männlich und weiblich, Erwachsene sowie Kinder dürfen sich ab sofort nicht mehr die Haare schneiden lassen, heißt es in diesem Aufruf. Seit wann genau es dieses Ritual gibt, ist nicht überliefert, aber Spielleiter Christian Stückel will es nicht mehr missen.
Das ist also nicht nur, dass man sagt, wir sparen uns da die Perücken und wir sparen uns da die Bärte, sondern ich glaube, das hat wirklich was, das, man identifiziert sich auch mit dem Passionsspiel, man zeigt auch, dass man mitmachen will. Da auf die Frage zuerst, wie ist es, wenn man solche Traditionen abschafft, dann sage ich, wir werden sie nicht abschaffen, ich finde, dass die gut ist und dass die irgendwie zum Passionsspiel dazugehört.
Die meisten waren kurz davor nochmal beim Friseur, wie etwa Jesus da Darsteller Frederik Mayert. Er durfte schon bei der letzten Passion in die Hauptrolle schlüpfen. Daher weiß Mayert ganz genau, wie sich das Haare wachsen lassen anfühlt.
Da sagen ja welche, dass das zum Jucken anfängt und zum Kratzen. Das war jetzt bei mir noch nie der Fall. Das ist natürlich ist lustig. Also glücklicherweise sind ja jetzt gerade die Bärte irgendwie hipstermäßig angesagt und man fällt dann auch in der Stadt gar nicht so auf. Man muss ihn halt ein bisschen pflegen, glaube ich. Also man muss jetzt nicht wieder Räuber Hotzenplotz rumlaufen, glaube ich. Aber das ist halt, glaube ich, für uns Oberammergauer einfach so ein Zeichen nach außen. Wir bereiten uns vor aufs Passionsspiel.
Nur bei den zwei Judas-Darstellern hat Spielleiter Stückel so seine Sorgen, ob das wirklich mit dem Haare wachsen lassen klappt. Der eine ist nämlich Soldat und die Bundeswehr findet das mit der Oberammergauer Tradition gar nicht so lustig.
Wir brauchen eine Bittschrift an Frau von der Leyen, dass wir einen Judas-Darsteller haben, der lange Haar braucht, weil auch wenn er bei der Bundeswehr ist, er muss vorher den Probenbeginn und zu einem Einsatz nach Mali mal schauen, ob man es hinkriegt, dass er die Haare wachsen lassen darf. Und der andere Judas, sein Kollege, der die Rolle auch gleichberechtigt spielt, der ist so jung, mit seinen jetzt 18 Jahren, dass man noch ein bisschen zweifelt, ob der Bart so richtig wächst.
Die Friseure im Ort stellen sich währenddessen auf einen Umsatzrückgang ein. 1,5 Jahre kommt definitiv weniger Kundschaft, so Friseurmeisterin Katharina Deisenberger.
Also ich habe eigentlich jetzt wenig Zukunftsangst. Wir haben uns zwar schon ein bisschen vorbereitet, haben mal Polster geschaffen. Was planbar ist, heuer im Sommer haben wir gesagt, okay, wir bauen dafür jetzt vor der Passion um, wenn bei uns nicht so viel los ist, dass nach der Passion dann wieder alles ordentlich ist. Und bei den meisten ist ja genau andersrum.
Der zweite Jesusdarsteller, Rochus Rückel, hat sich im Friseursalon nochmal die schwarzen Locken kürzen lassen. Nur ein Schnurrbart steht noch. Der 22-Jährige ist einer der jüngsten Jesusdarsteller in der über 400-jährigen Geschichte der Passion. Die Vorbereitungen gehen jetzt mit dem Bart- und Haarerlass in die heiße Phase.
Martin Breitkopf über den Bart- und Haarerlass von Oberammergau, womit klar ist, dass man zumindest in den Bayerischen Alpen ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass eben nicht nur Jesus einen langen Rauschebart trug, sondern auch Judas und alle anderen wichtigen Personen dieser Zeit. Das wollen wir jetzt mal hinterfragen. Dabei hilft uns Klaus Hofmeister aus der hr-Kirchenredaktion. Weiß man eigentlich, ob der historische Jesus von Nazareth wirklich ein Bartträger war?
Nee, das kann man nicht sicher sagen. Es gibt schlicht und ergreifend keine Quellen, die besagen, zum Beispiel, dass die Juden jener Zeit üblicherweise Bärte trugen. Und es gibt ja gar keine Bilder von Jesus und auch überhaupt keine Beschreibungen seiner äußeren Erscheinung. Also man weiß es definitiv nicht genau.
Das heißt, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Der historische Jesus, man weiß es nicht. Und das andere ist die Frage, wie hat sich die Darstellung im Laufe der Jahrhunderte verändert?
Ja, das finde ich total spannend. Also in der ersten Zeit, in den ersten 3 Jahrhunderten, ist Jesus so gut wie nie mit einem Bart dargestellt worden. Die ersten Bilder Jesu, die aus dem 3. Jahrhundert überliefert sind, die zeigen Jesus durchgehend bartlos als Aha. schönen Jüngling. Und später dann eben kippte das komplett um, ausschließlich Jesus mit Bart. Warum? Die These dahinter ist, wahrscheinlich hängt das mit den ersten Mönchen zusammen, die in die Wüste zogen. Das waren so asketische Gestalten, raue Raubeine, so die ersten Christen, die da in die Wüste zogen und dort als Einsiedler lebten. Und die trugen Bärte und die wurden auch nicht müde. Ich habe meine Diplomarbeit darüber geschrieben, vor den Bartlosen, vor allen Dingen den bartlosen jungen Männern zu warnen. Die galten ihnen als, Zitat, Weibsgesichter. Und die waren wohl deshalb vor allem bei den Mönchen so verschrien, weil man sich als Mönch in solche Jünglinge, solche Weibsgesichter leicht verlieben konnte. Ein Einfallstor teuflischer Versuchung, wenn man mal auf diese alten Texte schaut. Also die Angst vor homosexueller Liebe im frühen Mönchtum war vermutlich einer der wichtigsten Gründe, dass auch Christus, Jesus, nicht als Weibsgesicht dargestellt werden durfte und fortan also immer einen Bart bekam.
Aha, wobei wir jetzt in der römisch-katholischen Kirche unterwegs sind. Ist es in der orthodoxen Kirche anders?
Total anders. Die orthodoxen Mönche und Priester sind durchweg Bartträger. Die fühlen sich ganz besonders dieser frühen Mönchstradition, von der ich gerade gesprochen habe, dieser Wüstenväter verbunden. Genauso zum Beispiel wie ein einziger westlicher Orden, der Kapuziner. Die haben nämlich auch diese eremitische Tradition der Wüstenväter aufgegriffen und trugen bis vor wenigen Jahren im Grunde noch allesamt auch Bart. Und die westlichen, die römisch-christlichen Priester, später dann römisch-katholischen Priester, die sind seit dem 5. Jahrhundert nach Christus durchgehend bartlos, weil die sich ein anderes Vorbild genommen haben, nämlich das der freien Römer. Und dieses Bild des bartlosen Priesters setzte sich im Westen dann normativ durch. Nur die Laienmönche, also die Nichtpriester in den Klöstern, die durften oder mussten sogar Bart tragen, um diesen Standesunterschied zwischen Priestern und Laien im Kloster deutlich zu machen. Das waren die Fratres Barbati, so hießen die bärtigen Brüder, die mussten im Grunde einfache Dienste machen. Und die Priester, also die gehobenen Mönche, die haben eben dann, wenn sie in den Kleriker oder in den Mönchsstand traten, dann eben auch den Bart lassen müssen. Und aus dieser Akt sozusagen, dieses Bartopfer, war im Mittelalter dann zum Teil ritualisiert und wurde spirituell begründet und vergleichbar auch mit der Rasur des Haupthaares, die sogenannte Tonsur. Also da hat man die Haare dann ausdrücklich geopfert.
Das heißt, das Haar, der Bart als Opfer, ist das in anderen Weltreligionen parallel verlaufen oder gibt es da deutliche Unterschiede? Zum Beispiel jetzt beim Judentum.
Also da gibt es auch die Haare als ein großes Thema, aber nicht so sehr als ein Opfer, sondern im dritten Buch Levitikus, das ist das dritte Buch Mose der Tora, da heißt es einfach schlicht und ergreifend, ihr sollt nicht rund abnehmen die Seiten eures Haupthaares und nicht zerstören die Enden eures Bartes. Und so ein einfacher Satz hat in einer gesetzlichen Religion dann natürlich unglaubliche Folgen, wird ausgelegt und so kommt es zu dieser Tradition des Vollbartes und der Schläfenlocken, die ja die Ultraorthodoxen, man kennt die Bilder aus New York, aus Jerusalem, bis heute pflegen. Aber man darf auch als orthodoxer Jude ohne Bart auftreten, das ist ja das Herrliche am Judentum. In den Auslegungen ist dann wieder alles möglich. Aber man muss eins beachten, man darf den Bart nicht mit dem Messer schneiden, sondern nur mit der Schere. Die Hintergründe dafür zu klären, würde jetzt ein bisschen zu weit führen.
Ist das auch genau in der Tora festgelegt, oder?
Ja, es wird eben herausgedeutet, also durch die Halacha, eben durch die Deutung der Schriften. Die Gesetzeslehrer haben ja im Judentum eine unglaublich schöne Streitkultur und legen das dann eben in der im Einzelnen aus und begründen es.
Eine Wissenschaft für sich.
Genau.
Schauen wir auf den Bart des Propheten, womit wir im Islam sind.
Ja, da ist es eben verpflichtend, den Bart lang wachsen zu lassen. Ihn abzuschneiden bedeutet, finde ich auch einen schönen Gedanken, gibt es ähnlich bei den Sikhs, dass man die Schöpfung Allahs verändert, also die natürliche Veranlagung sozusagen unterdrückt. Und dann ist ein anderer Gedanke, der mehr auf Abgrenzung setzt. Man fördert die Angleichung an das andere Geschlecht, wenn man eben den Bart schneidet. Deshalb soll man ihn eher als Abgrenzung lang wachsen lassen. Und in einem Hadith, also in einem Ausspruch des Propheten, heißt es, man solle den Bart auch deshalb lang wachsen lassen, um sich von den Götzenanbetern, also von den anderen, den Nichtmuslimen, zu unterscheiden. Allerdings ist es bei der Hadsch, also bei der Wallfahrt nach Mekka, üblich, den Bart nur faustlang zu lassen und dann eben auch den Rest mal abzuschneiden, einmal im Jahr.
Aber das klingt doch eigentlich so, dass da zwischen den Weltreligionen da mehr Parallelen sind, was den Bart betrifft, als Gegensätze zum Abgrenzen. Funktioniert das doch gar nicht so wirklich.
Nein, oder? Im Grunde jetzt nicht. Nein, also sowohl gegenüber dem Judentum als auch gegenüber weiten Teilen des orthodoxen Christentums eignet sich das nun gerade nicht.
Nur der Buddhismus. Der läuft aus dem Ruder, oder? Welche Rolle spielt der Bart? Man findet gar keinen, oder?
Nein, also dort wird eher die Strenge, die Disziplin, die totale Hingabe betont. Und bei den buddhistischen Mönchen und Nonnen ist es so, dass die Haare eher als Ausdruck der Schönheit, der Eitelkeit des Menschen, der Verbundenheit mit dem weltlichen Leben gelten. Wer auf seine Haare verzichtet, der zeigt damit, dass er keinen Wert mehr auf weltliche Dinge legt. Er kehrt der Welt den Rücken und widmet sich ganz also diesem Erkenntnisweg. Ein Zeichen der totalen Hingabe.
Das heißt, Haare weglassen bedeutet im Buddhismus, ich kümmere mich ums Wesentliche.
Genau.
Klaus Hofmeister aus der Kirchenredaktion des Hessischen Rundfunks. Vielen Dank.
Bärte zählen in Mitte, im Mekade hipster am Nabel der Welt. Bärte zählen in Mitte, wo man den Vollbart für smart und voll angesagt hält. Zwischen Laptops und Jute und Retro-Ästhetik betreiben wir fein unsere Bart-Arithmetik. Der Erste, der Zweite, der Dritte. Bärte zählen in Mitte.
Ich frag mich, was? Wie man einen Bart definiert. Wo fängt Bart an und was ist bloß unrasiert?
Das ist ein Bart.
Nee, für mich ist er das nicht. Sagen wir, für sowas gibt's einen halben Strich.
Ist ein Bart offensichtlich religiös motiviert? Ist es angebracht, dass man das honoriert?
Ist er ein Amish-Bibel
oder ein Dschihadist?
Zwei Striche, wenn er mehr als 5 cm misst. Sagen wir, ab 10 cm gehen wir in 2.
Wenn er Dutt und Bart gleichzeitig trägt, dann 3.
Ein Dutt hinten gibt 3.
Ein Dutt oben gibt 4.
Wenn er dann noch ein Tattoo hat, spendier ich ein Bier.
Bärte zählen in Mitte, im Mekka der Hipster am Nabel der Welt.
Bärte zählen in Mitte. Das waren noch einmal Thomas Pigor und Benedikt Eichhorn. Die beiden haben auch schon den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen in der Sparte Chanson. HR2 Kultur, der Tag. Ist das Bart oder kann das weg? Und wir kommen zu einem weiteren Bart, der vor ein paar Jahren für Furore sorgte. Der Travestiekünstler Tom Neuwirth alias Conchita Wurst gewann im Jahr 2014 den Eurovision Song Contest in Russland als Frau mit langen schwarzen Haaren und einem sehr gepflegten, ausdrucksstarken, dunklen Vollbart. Manche Fernsehzuschauer hat das damals ein bisschen verstört, doch in Österreich wurde Conchita damals frenetisch gefeiert.
Begeisterte Fanchöre bei der Ankunft von Conchita Wurst am Wiener Flughafen. Begeisterte Stimmen, vor allem von jüngeren Leuten in der ganzen Stadt.
Es freut mich so sehr, dass sie gewonnen hat.
Wir sind ganz stolz auf Conchita Wurst.
Es ist ganz wichtig, dass es solche Menschen gibt.
Also ich finde es traurig, dass es so viel Hass gegeben hat, auch in Österreich im Vorfeld. Aber ich finde das super cool, dass sie das gewonnen hat.
Es ist ein Gewinn für Österreich, meiner Meinung nach. Und ich finde es wahnsinnig cool, dass doch in dem Fall eben eine Transvestitenkünstlerin gewonnen hat. Das zeigt, dass Europa viel weiter gekommen ist, als wir gedacht haben die letzten Jahre.
Conchita Wurst selbst, 25, aus der Steiermark, mit bürgerlichem Namen Thomas Neuwirth, sieht den Sieg als gesellschaftspolitische Botschaft.
Ein Sieg für die Menschen, die an eine Zukunft glauben, die ohne Diskriminierung funktioniert und die auf Toleranz und Respekt basiert.
Auf homophobe Kritiker angesprochen, meinte Conchita Wurst nach der Rückkehr nach Wien.
Diese Menschen wissen ja gar nicht, was für einen Gefallen sie mir tun, weil damit wachse ich so sehr.
Und zu den Anfeindungen russischer Politiker sagt sie,
es gibt auch in Russland Ecken, wo ich sehr, sehr willkommen bin. Deswegen kann man das jetzt nicht verallgemeinern und deswegen muss man dagegen ankämpfen und sich auch auf die Hinterbeine stellen.
Schon ist der Song Contest-Sieg der vollbärtigen Drag Queen Thema im österreichischen Europawahlkampf. Die grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek hofft auf rechtliche Verbesserungen für Homosexuelle.
Für den Zugang in ein Restaurant oder in eine Disco, da können Menschen, wenn sie aufgrund ihrer Hautfarbe zum Beispiel nicht zugelassen werden, können klagen. Das ist EU-Gesetz, ja? Und in allen EU-Staaten. Wenn du ein lesbisches Paar nicht in die Disco gelassen wird, dann ist das nicht klagbar. Also hier ist auch noch Aufholbedarf.
Die rechtspopulistische FPÖ sieht dagegen überhaupt keinen Grund, Homosexuellen mehr Rechte zu gewähren. Ihr Spitzenkandidat Harald Wilimski sagt:
Wenn in Österreich Homosexuelle keine Kinder adoptieren können, heute das für gut.
Hat wirklich die Botschaft für mehr Toleranz den Sieg in Kopenhagen bewirkt? Andreas Knoll, der für den ORF moderiert hat, meint:
Also es geht ja beim Song Contest darum, dass man unter 40 Ländern irgendwie raussticht. Da reicht nicht ein gutes Lied, gute Stimme zu haben, sondern das Gesamtpaket. Und ich glaube, Tom Neuwirth hat mit Conchita Wurst eine Figur kreiert, die ja polarisiert, die viele vielleicht auch abstoßend finden, aber die dann singen kann, die eine perfekte Performance und eine Botschaft hat. Das hat den Ausschlag gegeben.
Ralf Borchert über den Triumph von Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest vor 5 Jahren. Genau heute übrigens legt Tom Neuwirth eine neue Platte vor. Das ist moderner Elektrosound. Er will offenbar weg von der Figur Conchita. Er nennt sich jetzt nur noch Wurst. Und man sieht ihn in einem schwarzen Vollkörper-Latex-Anzug. Das Gesicht ist nicht zu sehen. Also mit Bart oder ohne. Wir wissen es nicht. Und wir kommen jetzt zu einer historischen Persönlichkeit, die für viele sozusagen der Inbegriff des Bartträgers ist, und zwar bis heute: Karl Marx. Aber viele wissen nicht, ein Jahr vor seinem Tod ließ er sich den Bart abschneiden. Und die Geschichte dahinter ist sehr spannend. Uwe Wittstock hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Karl Marx beim Barbier. Es geht um eine wahre Begebenheit aus dem Jahr 1882. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Karl Marx ging nicht in London zum Barbier, sondern in Algier. Wie kam es dazu?
Karl Marx war lungenkrank. Er selber hat nicht wahrhaben wollen, dass es eine Tuberkulose war. Aber man hat ihm klargemacht, dass er das sehr kalte und feuchte England verlassen muss im Winter, wenn er überleben will. Und er ist deshalb nach Algier gegangen im Winter 1882 und hat sich exakt am 27. April 1882 dort das einzige Mal in seinem Leben sein rasieren lassen, also den Bart komplett abnehmen lassen.
Ging es ihm in Algier auch nicht gut?
Nein, leider ging es ihm in Algier auch nicht gut. Es war ganz vertrackt, und zwar, das war der schlechteste Winter, den Algier jemals erlebt hat. Es regnete und stürmte pausenlos. Das hat fast was von einer göttlichen Strafe gehabt für den armen Karl Marx. Seine Frau starb im Winter 1881, im November, und bis zu seinem eigenen Tod 1883 hat er quasi keinen Sonnenschein mehr erlebt. Egal, wo er hingefahren war, war entsetzliches Wetter, immer zu Regen. Es hat geschüttet und das hat ihm als Lungenkranker natürlich dann den Rest gegeben.
Das heißt, es kann nicht einen ganz profanen Grund gehabt haben, dass es ihm zu heiß war mit dem Bart in Algier.
Also er schreibt in dem Brief, in dem entscheidenden Brief an Friedrich Engels, schreibt er, er habe sich den Bart wegräumen lassen. Er hätte ihn geopfert auf dem Altar eines algerischen Barbiers, weil der Hitze wegen. Aber er schreibt in den Briefen davor und auch in den Briefen danach, dass das Wetter ganz gruselig war und dass es eigentlich gar keine richtige Hitze gab. Und vor allen Dingen wollte er Algier verlassen, weil das Wetter so schlecht war. Also wegen des Wetters in Algier konnte er, da gibt es keine Begründung, diesen Bart abzunehmen.
Er klingt ja auch sehr pathetisch, ne? Geopfert auf dem Altar,
ja,
und so.
Also er hat quasi schon religiöse Begriffe, ne, nicht nur quasi, er hat religiöse Begriffe benutzt, um diesen Vorgang des Bartwuchs, des Bartabnehmens irgendwie zu rechtfertigen oder zu beschreiben. Und was auch ganz interessant ist, er ist vorher, am Tag davor oder am gleichen Tag, bevor er zum Barbier gegangen ist, nochmal zum Fotografen gegangen, hat also in Algier einen Fotografen aufgetrieben, der nochmal ein Foto von ihm mit Bart gemacht hat. Ein Foto ohne Bart gibt es von Marx nicht.
Weiß man, ob er ihn hat wieder wachsen lassen?
Er hat ihn wahrscheinlich ein wenig wieder wachsen lassen, aber diese volle Länge, die er bei ihm hatte, die hat sich natürlich in diesem einen Jahr, dass er noch lebte, nicht wieder bilden können. Also er ist wirklich als ein anderer Karl Marx, als den wir ihn kennen, schließlich gestorben.
Warum hat dieser eine Besuch beim Barbier Sie so sehr interessiert, dass Sie ein ganzes Buch darüber geschrieben haben? Also offenbar sehen Sie eine zweite, eine symbolische Ebene.
Ja, es ist wahrscheinlich eine psychologisch-symbolische Geste für Marx gewesen, die er selber gar nicht so richtig begriffen hat, die nur halbbewusst ihm klar war. Also im 19. Jahrhundert, das haben wir ja zu Anfang auch gehört, der Bart hatte seinerzeit eben auch sehr stark politische Bedeutung. Von Che Guevara war ja schon die Rede. Der Bartwuchs war im 19. Jahrhundert der Ausdruck der Demokraten und der Revolutionäre. Das begann in Deutschland damit, dass man sich absetzen wollte gegen die französische Kultur, die immer glatt rasiert war und die mit Napoleon halb Europa erobert hatte. Und ging dann weiter, als die deutschen Fürsten einer Vereinigung Deutschlands nicht zustimmten und auch keine Demokratie gewähren wollten. Da trug man überall Bart, weil man damit Ausdruck geben wollte, dass man ein anderes Deutschland sich wünschte und eben später auch eine sozialrevolutionäre Ideen verfolgte. Marx hat das selber auch selber so reflektiert. Er hat da gesagt, also ein anderer Demokrat, der in preußischer Haft war und geflohen war aus dem preußischen Gefängnis, Gottfried Kinkel, den hatten sie im Gefängnis rasiert, zwangsweise. Und der ist dann nach London geflohen und hat sich erst dann wieder in der Öffentlichkeit gezeigt, als er sein Bart wieder nachgewachsen war. Und da schreibt eben, Marx macht sich lustig darüber, dass er erst dann wieder ohne Prophetenbart zähle der Prophet halt nicht.
Das heißt, ein rasierter Bart ist ein Ausdruck des Scheiterns oder wie kann man das verstehen?
Ja, also das ist natürlich eine Deutung, die Marxisten nicht so ganz gerne hören, aber ich sehe diesen Besuch beim Barbier in Algier schon so. Man muss sich vor Augen halten, dass Marx sein Hauptwerk, den ersten Band davon, 15 Jahre vorher veröffentlicht hatte und danach 15 Jahre lang an dem zweiten und dritten Band des Kapitals nicht mehr weitergearbeitet hat. Und da legt sich ja doch der Verdacht schon nahe, dass ihm klar wurde, dass er mit den großen Thesen, mit denen er angetreten hat, dass er die nicht tatsächlich zu Ende bringen konnte. Dass er ein Konzept entwickelt hatte, mit dem er quasi die ganze Welt denkerisch umfassen und auf eine Formel bringen wollte und dass er diese Weltformel eben letztlich doch nicht formulieren konnte. Und damit natürlich auch klar war, dass der Revolutionär, als der er gestartet war, dass er als dieser Revolutionär gescheitert ist. Das funktioniert natürlich bei einem Menschen, auch bei einem so komplexen Menschen wie Marx, nicht hundertprozentig im Bewusstsein, sondern ich glaube, es gab bei ihm ein ziemlich deutliches Gefühl, dass er gescheitert ist, aber andererseits wollte er dieses Scheitern auch nicht wahrhaben, denn er hat ja auch seiner eigenen Familie unglaubliche Opfer abverlangt, damit er diese Arbeit am Kapital umsetzen konnte. Also er konnte auch nicht so ohne weiteres sagen, okay, tut mir leid, das war halt nur so eine Idee, ist daneben gegangen. Auch Friedrich Engels, der hat ihn ja mit umgerechnet ungefähr 500.000 Euro unterstützt, damit er diese Arbeit machen konnte. Dem Engels dann zu sagen, wisst ihr, ja, es war so eine Idee und ist leider daneben gegangen, das wäre schon schwierig gewesen für ihn.
Hat er denn irgendwann mal Zweifel geäußert oder ist das jetzt wirklich rein interpretiert in den Bart?
Also wenn man darin, ich sehe einfach darin ein Eingeständnis des Zweifels, wenn man ein Buch, von dem man auch 1000 Seiten liegen hat, also er hatte ja von dem Kapital, zweiten, dritten Band, hat er über 1000 Seiten Manuskript liegen. Wenn man daran nicht weiterarbeitet, finde ich, ist das schon ein ziemlich deutliches Eingeständnis von Zweifeln.
Und tja, was lernen wir jetzt daraus?
Glauben Sie? Es heißt ja oft genug, dass Frauen die Frisur wechseln, wenn sie sich verliebt haben oder einen anderen Mann oder sich von einem Mann getrennt haben. Ich glaube, dass diese Mechanismen, diese psychologischen Mechanismen bei Männern mit ihrem Bartwuchs genauso funktionieren. Man sollte nicht glauben, dass der Wechsel eines Aussehens, des Gesichtes, des Bartes, der Frisur, dass das so reiner Zufall ist, sondern da stecken ziemlich starke Wünsche der Selbstdarstellung und eben auch des Selbstempfindens dahinter.
Das war der Autor und Literaturkritiker Uwe Wittstock über sein Buch Karl Marx beim Barbier. Vielen Dank. Und wir schunkeln noch ein bisschen weiter zu dem Lied Bärte zählen in Mitte.
Bärte zählen in Mitte, im Mekka der Hipster am Nabel der Welt. Bärte zählen in Mitte, wo man den Schönheitssinn über das Praktische stellt, wo man beim Küssen die Haare im Mund akzeptiert, wo man die Erinnerung an Mahlzeiten im Bart konserviert, vom Italiener oder vom Thai, und hat das Frühstück sei immer dabei. Bärte zählen in Mitte. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4. Bärte zählen in Mitte. Das gibt 17 Stück, wenn ich sie aufaddiere. 17 Stück, das kommt mir beachtlich vor. Torheit der Mode, nimm's mit Humor, denn über Vollbart, Tattoo und Dutt lachen sich in 5, in maximal 10 Jahren lachen sich alle kaputt.
Ist das Bart oder kann das weg? HR2 Kultur der Tag. Und jetzt wollen wir uns mal genauer ansehen, was der moderne Mann von heute so alles für seinen Bart tut. Jede Menge. Und er gibt auch ordentlich Geld dafür aus. Gibt es eigentlich einen männlicheren Ort als einen Barbershop? Der sieht ja fast aus wie im Wilden Westen. Und dort sind Männer unter sich und sie finden das auch richtig gut. Nur Gabi Beck durfte mal rein und hat sich mal so einen Barbershop angesehen.
Es duftet hier nach Mann, eine Mischung aus Rasierwasser, Whisky und Bier vielleicht. Auf jeden Fall bin ich dort, wo Mann Mann sein kann, wie mir ein Schild am Eingang verspricht. Ein Laden zwischen Cowboy, Saloon und orientalischem Barbier.
Bei mir gibt's Bier und Whisky und Zigarren und Zigaretten.
Barbier Dennis ist auf jeden Fall ein Mann. Tätowierte, muskulöse Arme, cooler Haarschnitt und natürlich Bart. Er ist gerade beschäftigt und schwingt das Messer, zieht es mit viel Gefühl über die Wangen von Peter.
Ja, beim Messer gibt es einfach einen bestimmten Winkel, den man halten muss, ohne jemanden zu schneiden. Man darf auch nicht mit Kraft rasieren, also das Messer wirklich wie eine Feder einfach über die Haut ziehen. Ich persönlich benutze nur ein Hot Towel, ein heißes Handtuch. Feuchtigkeit und Wärme öffnet die Hautporen, so lässt sich die Haut einfacher rasieren. Es gibt kaum Hautirritation. Mitesser verschwinden, Pickel verschwinden und die tote Haut lässt sich halt auch schön runterschälen. Und daher haben meistens die Männer, die zum Barbier gehen, immer die schönste Haut.
Okay, also einen kosmetischen Effekt gibt es auch dabei. Jedenfalls ist Dennis konzentriert bei der Sache. Akribisch rasiert er entlang der Konturen von Peters Bart und der scheint es sichtlich zu genießen.
Fühlt sich super an. Ist entspannt und so ordentlich bekommt man das selber gar nicht hin. Bisschen eitel ist man natürlich auch, ja.
Entspannend und eben etwas anderes.
Modern auf jeden Fall. Modern, authentisch, super Quali, super Leistung.
Cool, es ist besser hier als anderen Friseuren.
Mann ist hier unter sich, kein Gesprächszwang, aber wenn, dann sind es Männergespräche.
Viele Männer sind auch genervt davon, wenn sie in einem normalen Friseurgeschäft sitzen, das Klatsch und Ratsch über Sachen, die du als Mann nicht hören willst.
Eben, Frauen gehen ja zum Friseur und Männer zum Barber, oder? Sagt's und föhnt die geschnittenen Härchen weg.
Dann guck ich mir die Konturen vom Bart nochmal an, die Länge, ob das alles übereinstimmt.
Und übrigens in den typischen männlichen Gesprächspausen, dann wird einfach der Hund gestreichelt, der sich in die Ecke verkrümelt hat und irgendwie dazugehört zu Hofheims Gentleman's Barbershop.
Wird es so kommen, werden sich in 5 oder 10 Jahren alle kaputtlachen über diese komische, modische Verwirrung Anfang des 21. Jahrhunderts? Das kann ich jetzt besprechen mit dem Kulturanthropologen Dr. Alexander Schwinghammer. Er beschäftigt sich schon lange mit dem Thema und er ist Autor des Buches Anything Grows, Essays und Geschichten zur Geschichte, Ästhetik und Bedeutung des Bartes. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Tragen Sie selbst einen Bart?
Ja, ich trage selbst einen kurzen Vollbart.
Klingt recht pflegeleicht. Oder stehen Sie lange vor dem Spiegel? Haben Sie teure Wässerchen im Schrank und so?
Nein, also auch wenn das jetzt wirklich sehr stark zugenommen hat und auch nicht nur die Bartästhetik sich verändert hat, sondern auch die Ästhetik der entsprechenden Pflegemittel. Dazu benutze ich tatsächlich das gleiche Shampoo wie für meinen Kopf, für meinen Bart.
Da sind Sie sehr sparsam. Es gibt ja auch viele Männer, die da richtig viel Aufwand betreiben inzwischen.
Ja, das stimmt. Das hat tatsächlich wahnsinnig zugenommen. Also sowohl die Ausgestaltung des Barts, wie ich gerade gesagt habe, als auch eben die verschiedenen Pflegeprodukte, die es zu dem Thema gibt. Und auch eben, ob man das jetzt Renaissance des Barbershops nennen kann, weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist. Aber zumindest ist es signifikant populärer geworden. Und wenn man sich mit Friseuren unterhält, wie die vor 10, 15, 20 Jahren, wenn die einen Bart geschnitten haben, dann standen die vor ganz anderen Anforderungen als das heute Barbiere machen. Mal ganz abgesehen davon, dass der Barbershop als so ein Ort, der eben auch dieses Label Barbershop bekommt, eben viel prominenter geworden.
Sie haben sich intensiv damit beschäftigt, mit dieser ganzen Szene. Und es ist eine Szene. Es gibt richtige Clubs und Vereine?
Ja, es gibt schon seit längeren, tatsächlich seit mehreren Jahrzehnten schon verschiedene Bartclubs, die tatsächlich vielleicht eher in so diesem klassischen Vereinswesen, das ja manchmal etwas exzentrisch ist, Hintergründe hat. Großbritannien mit der Handlebar Society wurde der erste gegründet und jetzt gibt es in Deutschland einige Dutzend Bartclubs tatsächlich schon, die eben den Bart als Grund für ihr Vereinsleben haben und eben auch in Wettbewerben gegeneinander antreten, ähnlich vielleicht wie im Schützenverein oder in anderen Sportvereinen.
Das müssen Sie beschreiben. Was passiert bei einem Bartwettbewerb?
Bei einem Bartwettbewerb ist das so, dass sich normalerweise die verschiedenen Clubs eben erstmal treffen an einem Ort. Meistens ist das eher etwas randständig von den urbanen Zentren, also gar nicht da, wo man sonst vielleicht den Bartträger erstmal vermutet. Dann gibt es 16 verschiedene Kategorien, in denen die Bartträger gegeneinander antreten und eine Jury. Manchmal sind da Friseure, Friseurinnen dabei, manchmal lokale Persönlichkeiten aus dem entsprechenden Ort. Und die küren dann eben die Personen, die in den verschiedenen Kategorien antreten, tatsächlich in einer Dreierreihung dann zum Sieger. Es gibt Kategorien, zum Beispiel, wer eher so der Populärkultur entnommen ist, das ist der Musketierbart. Das heißt, das ist ein entsprechendes Kinnbärtchen und ein Schnurrbart. Und zwar sollen nur die Bärte selbst bewertet werden, aber nicht selten oder fast eigentlich in allen Fällen sind die Personen auch entsprechend kostümiert.
Ist das Bier ernst oder sind das Leute mit einer gewissen Selbstironie?
Ich würde sagen, ohne Selbstironie ginge das wahrscheinlich gar nicht, weil natürlich funktioniert das wie viele Vereine, wie man sie kennt, mit den entsprechenden Strukturen. Aber natürlich ist da auch ein gewisses Spaßmoment dabei. Und wenn man sich anschaut, dass die letzte Kategorie, die sogenannte Kategorie Freestyle, daraus besteht, dass Leute, die jenseits der 70 sind, Fahrräder aus ihren Bärten machen, die also die sozusagen, dass der Bart dann die Form eines Fahrrads hat, sieht man schon, dass natürlich dann eine gewisse Ironie auf jeden Fall eine Rolle spielt.
Sie beschreiben die 1980er Jahre als eine Bartödnis. Das hat sich gründlich verändert. Wie erklären Sie sich die Renaissance des Bartes?
Natürlich ist das sehr schwierig zu sagen, wenn wie bestimmte Moden entstehen. Manchmal lässt sich das im Nachhinein zu konstruieren, wie die herausgekommen sind, denkt man an spezielle Musikgruppen und daraus entwickelt sich dann ein bestimmter Haarschnitt. Das ist beim Bart natürlich ein bisschen schwieriger, da das natürlich vielleicht wesentlich umfassender ist. Denn nicht ein Mensch hat einen Bart getragen. Im 19. Jahrhundert hat das so funktioniert. Denken wir an den Ist-Vollbracht-Bart von Kaiser Wilhelm. Der wurde ja sozusagen wie ein bestimmter Barttyp mit einer bestimmten Person in Verbindung gebracht. Hier ist es eher so, dass sozusagen in dem Moment, in dem klassische Männlichkeitsbilder sich auflösen oder sich ändern, ist der Bart vielleicht eine Möglichkeit, Männlichkeit zu zeigen. Aber eben eine Männlichkeit, die über ganz viele verschiedene Facetten funktionieren. Eben nicht der bärbeißige, nur aus Haaren und vor allen Dingen aus ungepflegten Haaren bestehende wilde Mann. Weil das muss man nämlich sagen, dieser ganze Barttrend der letzten Jahre, und das hatten Sie ja schon am Anfang gesagt, hat ganz viel damit zu tun, dass der Bart eben nicht einfach nur wild vor sich hin wuchert, sondern eben auch gepflegt wird. Also eben funktioniert wie ein modisches Accessoire oder wie vielleicht sogar ein Teil des Körpers, den man entsprechend trainiert.
Und was wir heute auch schon gehört haben, früher konnte man leichter zuordnen. Eine bestimmte Bartform sprach für eine bestimmte Lebenshaltung oder vielleicht sogar für eine bestimmte politische Einstellung. Heute kann man sich darauf nicht mehr verlassen und viele Leute ändern irgendwann mal den Bart, den sie tragen. Beobachten Sie das auch?
Auf jeden Fall. Also gerade, ich arbeite ja selber in einer Kunsthochschule, da sehe ich quasi im Monatsrhythmus, wie verschiedene Personen aus meiner Umgebung, wie sozusagen das Barthaar über das Gesicht wandert und immer andere Formen annimmt, vielleicht eben, weil Identitätsformen so unterschiedlich ausgelebt werden und eben sichtbar gemacht werden.
Das heißt, Bart ist mehr Mode geworden?
Auf jeden Fall. Sonst würde das ja wahrscheinlich auch völlig unsinnig sein, dass gerade eben Barbershops als Ort, an dem man zusammenkommt, an dem man sich sozusagen der Bartpflege hingibt, sich in die Hände eines Spezialisten begibt, das ist auf jeden Fall Teil der Modewelt, wenn man das so nennen mag.
Ist in dieser Szene dann das Wort Hipsterbart auch eigentlich ein negativer Begriff?
Na, beim Hipster ist es ja so, das ist ja eine Subkultur, wenn es sowas gibt, zu der eigentlich keiner dazugehören will. Hipster ist ja eigentlich fast immer negativ besetzt, weil wenn man sich überlegt, das ist, nennen wir es einfach mal, soziale Gruppe, die sich im Wesentlichen daraus speist, individuell zu sein. Jetzt ist das natürlich eigentlich schwierig, wenn sozusagen eine Gruppe ganz klar zuordnenbar ist, dann funktioniert das mit der Individualität natürlich nicht mehr so gut. Deswegen ist vielleicht der Begriff Hipsterbart sehr schnell mit einem Vorurteil oder negativ besetzt, wie vielleicht die ganze Figur des Hipsters.
Wenn Sie die 80er Jahre als Bartödnis beschreiben, dann liegt der Schluss nahe, Sie hoffen sich, dass es so bleibt. Oder können Sie sich vorstellen, dass in ein paar Jahren wieder alle Männer glatt rasiert sind? Wäre das ein Verlust?
Wäre es ein Verlust? Es wäre vielleicht ein Verlust der Zeichenmöglichkeiten. Sicherlich würden alle Leute gleich aussehen, würden alle Leute das Gleiche anhaben. Wenn wir uns vorstellen, ein eher ungewöhnliches Kleidungsstück wie die Weste oder der Polunder und alle würden das tragen oder keiner würde es tragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Kulturwissenschaftler muss ich mich an den Phänomenen orientieren, die beobachtbar sind. Wenn keiner einen Bart hätte, wäre das natürlich ein Verlust, weil dann wäre der Bart ja weg.
Und das wäre zumindest für Sie ein Verlust, weil Sie ein Forschungsthema weniger hätten.
Ganz genau, auf jeden Fall.
Das war der Kulturanthropologe Dr. Alexander Schwinghammer, Autor des Buches Anything Grows. Ja, und was ist nun die Conclusio? Ist das Bart oder kann das weg wachsen lassen oder doch lieber abschneiden? Eines steht jetzt schon fest, egal wie der Mann sich entscheidet, er macht es eh falsch. So wie in dieser Szene hier von Florian von Westerholt.
Tom hat sich heute rasiert und Tina meint,
das Waschbecken ist ja voller Stoppelhaare.
Och, wie kommt das denn? Fragt Tom, der wirklich nicht weiß, wie das kommt.
Überall alles voll.
Ist ja komisch.
Ja, sogar das Badezimmerschränkchen, der Fußboden, überall die Stoppelhaare.
Für viele Frauen ist dieser Anblick eine harte Belastungsprobe.
Aber vielleicht ist ja dein Bart aus Versehen explodiert.
Nö.
Meint Tom, denn das wäre ihm aufgefallen.
Ist ja auch kein Problem.
Findest du?
Nö, das macht meine Mutter immer weg.
Aber deine Mutter wohnt hier nicht.
Aber ich kann sie ja anrufen.
Ich will aber nicht, dass deine Mutter kommt.
Ja, aber wenn du die Stoppelhaare nicht wegmachst?
Mach du sie doch weg.
Ach nee, komm, das ist doch eklig.
Vielversprechende Beziehungen finden hier ihr Ende.
Wiedersehen.
Na, dann muss ich wohl meine Mama anrufen.
Bei Tom und Tina würde das niemals passieren.
Nein, weil ich den Tom nämlich verstehe.
Ja, Tina versteht mich so gut.
Männer müssen ja ihr Revier kennzeichnen.
Ja, ich mache ja damit allen klar, das sind meine Stoppelhaare und das ist meins.
Ja, Waschbecken, Badezimmerschränkchen, Fußboden.
Alles meins.
Stoppelhaare sind ja auch total harmlos.
Ja, eben.
So ist das nämlich.
Ich hatte früher mal einen Kater, der war viel schlimmer.
Das ist das Verständnis, das Männer so dringend benötigen.
Der hat immer auf den Teppich gemacht. Sowas macht der Tom doch gar nicht.
Das ist wahre Liebe.
Ja, Tina versteht mich nicht nur, sie unterstützt mich sogar.
Ja, ich sammle auch mal so ein paar Stoppelhaare ein.
Im Badezimmer?
Ja, und dann verteile ich die auf deinem Lieblingssessel.
Ach, du bist so süß, Tina.
Also, und dann weiß jeder.
In diesem Sinne.
Hier sitzt der Tom.
Ist das Bart oder kann das weg? Und damit geht der Tag ins Wochenende. Im Team in dieser Woche waren Karin Fuhrmann, Birgit Spielmann, Claudia Sauter, Oliver Glab und Bernd Seidel. Mein Name ist Uwe Bernd und wir wünschen Ihnen ein wunderbares Wochenende mit oder ohne Bart.